herzlich willkommen bei Inside Yourself, deinem Podcast über die Welt in dir. Mein Name ist Sinja Glück. Ich bin zertifizierte Coach für holistische Gesundheit, die dich dabei unterstützt, in deine volle Stärke zu kommen, damit du dich auf die Dinge fokussieren kannst, die dir wirklich wichtig sind. In diesem Podcast entdecken wir gemeinsam, dass deine innere Welt bestimmt deine äußere Welt nicht nur so dahergesagt ist, sondern eigentlich dein stärkster Hebel. Und hier erfährst du, warum. Hey du, ich freue mich in dieser Episode, den ersten Teil eines spannenden Interviews mit dir teilen zu dürfen, das ich mit Sebastian Dietrich aufgenommen habe. Sebastian ist Gründer von Inex. Er ist Diplom-Sportwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler und seine jahrelange Erfahrung als Precision Performance Coach sammelte er durch nationale und internationale Ausbildungen und Tätigkeiten auf den Gebieten der Bewegungsoptimierung, Schmerzreduktion und Leistungssteigerung sowie in der funktionellen Medizin und Ernährung. Als Ausbilder gibt Sebastian sein Wissen weiter an Fitnesstrainer, Coaches, Physiotherapeuten und Ärzte. Sebastian ist zudem Buchautor sowie Autor zahlreicher Fachartikel. Und in diesem ersten Teil eines zweiteiligen Interviews erfährst du, was Epigenetik ist, inwiefern du durch sie beeinflusst wirst, wie ein epigenetisches Profil ermittelt wird, welche Faktoren des Alltags dein epigenetisches Profil verändern und ob wir Superhuman werden können. Im zweiten Teil wird es dann unter anderem darum gehen, wie du zu einem gesunden Schlaf finden kannst, warum Cortisol besser ist als sein Ruf, wie und wann Nahrungsergänzungsmittel helfen können, wie dein Mindset deine Gene verändert und vieles mehr. Wenn du deine Leistung steigern möchtest oder im ersten Schritt erst einmal wieder in deine Balance kommen möchtest, dann ist dieses Interview sehr wertvoll für dich. Sebastian verfügt über ein so reiches und umfassendes Wissen, dass ich zu gerne länger mit ihm gesprochen hätte. Und ja, ich hoffe, dass es dir beim Zuhören ganz genauso geht. Finde es heraus. Ohne weitere Umschweife geht es jetzt los mit Teil 1 des Interviews mit Sebastian Dietrich. Sebastian, super, dass es klappt. Ich bin voll dankbar erstmal, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, und, gerne. Danke für die Einladung. Also ich bin gespannt und ich freue mich, dass ich dabei sein kann und ich freue mich, dass ich hier ein Teil des Themas sein kann.
Super toll. Sebastian, magst du dich auch noch einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Woher kennt dich vielleicht der ein oder andere, der zuhört?
Ja, was mache ich? Ich bin, der Titel ist Precision Performance Coach. Das klingt für viele schon mal sehr, sehr dubios, weil den Begriff gibt es natürlich so im Deutschen eigentlich nicht. Der naheliegende Begriff wäre eigentlich sowas wie ein Health Coach. Trifft es jetzt auch nicht ganz. Deswegen, was ist das eigentlich? Was steckt da dahinter? Eigentlich bin ich sowas wie ein Personal Trainer. Und aus dem Personal Trainertum hat sich dann halt entwickelt, dass ich mich mit Ernährung befasse, dass ich mich mit der funktionellen Medizin befasse. Ich habe dann irgendwann angefangen, auch angewandte Neurologie zu studieren. Ich habe Studien angefangen zum Thema der Genetik und Epigenetik. Und naja, was mache ich heute? Also ich trainiere Athleten, nicht nur Athleten, aber auch sowas wie High Performer. Also nicht nur der Athlet ist ein High Performer, sondern eben auch derjenige, der vielleicht in seinem Beruf einfach maximal performt. Das sind viele Manager, das sind CEOs, die halt auch wenig Zeit haben, aber trotzdem irgendwie einen großen Stellenwert haben bezüglich ihrer Betreuung, beziehungsweise bezüglich ihrem Coaching und ihrem Gesundheitscoaching. Und das ist das, was ich eigentlich tagsüber mache. Leute betreuen zum einen, aber auch zum anderen, das ist dann meist am Wochenende. Ich habe noch eine Ausbildungsacademy, wo ich quasi genau das, was ich während der Woche mache mit meinen Kunden, eben auch versuche zu vermitteln. Und dann geht es eben vor allem um die Themen funktionelle Ernährung, es geht um Epigenetik, die Nutrigenetik, es geht um Coaching, das heißt so auch der psychologische und neuropsychologische Aspekt wird da vermittelt. Und letzten Endes natürlich auch Training.
Super spannend. Hey, also ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass wir heute in diese Themen weiter eintauchen können. Vielleicht vorab aber noch mal einen Schritt zurück und gehen wir mal in deine Kindheit so ein bisschen zurück. Was wolltest du werden, als du klein warst? Also war das schon immer so deine Begeisterung, Leidenschaft für Sport?
Das ist eine ziemlich spannende Frage, weil die Frage hat mich eigentlich auch immer begleitet, eigentlich so bis vor 6, 7 Jahren. Und zwar konnte ich die Frage eigentlich nie beantworten. Was wolltest du immer mal werden? Das gab es bei mir tatsächlich nicht. Und ich habe mir auch immer gedacht, so, es war bei mir nie so. Und es gibt die Menschen, die wissen, die wollen Feuerwehrmann werden, so wenn man das so aus der Kindheit noch weiß, oder halt ein Arzt oder was auch immer. Und das gab es eigentlich bei mir nie. Sondern ich war eigentlich schon, es ist auch auf familiäre Verhältnisse zurückzuführen, immer schon so ein bisschen getrieben, braucht gute Noten, um dann das Abitur zu machen oder aufs Gymnasium zu gehen, dann das Abitur zu machen, dann irgendwie ein gutes Studium hinlegen, mit dem guten Studium vielleicht noch ein Auslandsstudium, so irgendwie von einem ins andere geschoben zu werden. Und da waren so meine individuellen Bedürfnisse mehr oder weniger tatsächlich hinten angestellt, deswegen gab es das für mich jetzt nie so, der Feuerwehrmann zu werden oder eben der Precision Performance Coach zu werden. Das hat sich dann einfach irgendwann entwickelt. Ich habe wobei ich halt mit meinem Sportstudium ja schon so die Richtung eingeschlagen habe, war dann eben auch direkt 2007 Personal Trainer und habe mich da weiterentwickelt. Aber der Startschuss für mein heutiges Dasein war dann irgendwann so meine kreative Auszeit. Also ich war damals festangestellt bei Perform Better und habe aber nebenbei immer schon meine Personal Trainings auch gegeben. Und mir war aber immer klar, so dieses Angestelltenverhältnis ist eigentlich nicht so mein Ding. Und auf der anderen Seite war es halt so, dass ich gesagt habe, hey, das ist sicherlich eine sehr gute Erfahrung für mich. Und es war auch eine sehr gute Erfahrung. Ich habe da viel gelernt und durfte da viel mitnehmen. Dennoch kam dann die Zeit, wo ich dann einfach eine kreative Auszeit gemacht habe und habe dann fast ein halbes Jahr in Kalifornien gelebt und habe dann die Seele auch baumeln lassen, auch ein bisschen gearbeitet nebenbei. Und naja, da ist das eigentlich dann alles so entwickelt oder hat sich alles so entwickelt, in welche Richtung das dann gehen soll. Und das ist heute draus geworden.
Mega spannend. Also ich höre da so zwei Sachen raus und da will ich auch beim einen gleich nochmal kurz einhaken. Weil wenn du sagst, du warst da schon sehr getrieben und sehr leistungsorientiert, dann passt es ja schon in die Richtung, dass du jetzt heute Performance Coach bist, weil du lebst es halt auch selber und du wendest es für dich selber auch an.
Oder? Absolut. Ja. Absolut, definitiv. Und es ist natürlich auch so, ich war immer wissbegierig und ich bin auch heute immer noch wissbegierig. Das heißt, das System, so wie das heute im Coaching abläuft oder halt auch in den Ausbildungen, das wächst natürlich immer weiter. Also ich versuche oder ich bin sehr interessiert an unterschiedlichen Themen, versuche immer das System auch zu optimieren und ich versuche natürlich immer auch irgendwie up to date zu sein, um neue Infos mit reinzubringen.
Ja, krass. Und auch gerade so, wenn du sagst, du warst in Kalifornien, hast du dich dort dann auch irgendwie inspirieren lassen? Die Amerikaner sind ja ein bisschen weiter schon auf dem Markt, also könnte ich mir vorstellen, als wir jetzt in Deutschland. Hast du da einige Inspirationen auch mitgenommen und Impulse für dich, die du dann hier umgesetzt hast?
Genau, also absolut. Also im Endeffekt all das, worauf mein System heute basiert, ich habe ja nichts erfunden. Das ist quasi einfach nur zusammengestückelte Informationen von unterschiedlichen Seiten und dann eingefügt, so nach dem, wie ich mir gedacht habe, kann das am besten vielleicht für mich ablaufen und für meine Betreuung. Letzten Endes war ich immer schon in den USA in unterschiedlichsten Seminaren und habe dort eben die Erfahrungen und die Inhalte mitgenommen. Und dann durfte ich eben einfach mal eine längere Zeit auch dort sein. Und war dann auch bei einem Unternehmen als ein Assistant Coach tätig, konnte da so ein bisschen über die Schultern schauen, wie das dort in der Praxis abläuft und habe da natürlich wahnsinnig viel mitgenommen. Und ich bin auch heute noch in den USA. Also das sind tatsächlich die Inhalte oder die News, die halt immer wieder rauskommen. Das ist tatsächlich ja noch der amerikanische Markt.
Spannend, ist so cool. Und Epigenetik, also ist so eines deiner Kernthemen? Kann man das so sagen?
Ja, die Epigenetik ist ja im Endeffekt eigentlich alles. Also wenn man da vielleicht mal mit der Basis einsteigt.
Genau, gerne erklär uns mal. Ja, sorry für die Unterbrechung. Erklär uns gerne mal, hol uns mal rein. So, was ist Epigenetik und warum brauchen wir das für unsere Gesundheit? Ja.
Wir haben früher immer gesagt, oder ich habe vor allem früher immer zu meinen Kunden gesagt, wenn die vielleicht nicht abgenommen haben oder wenn die vor allem nicht an den richtigen Positionen oder Stellen abgenommen haben, bei den Frauen ist es irgendwie Oberschenkel oder der Po, dann hat man einfach immer schnell gesagt, hey, das ist genetisch bedingt. Man hat immer gesagt, hey, Diabetes ist in der Familie, jetzt werde ich vielleicht diabeteskrank. Oder ist ja klar, dass du auch Diabetes kriegst, weil ist ja in der Familie. Der Brustkrebs mag vielleicht in der Familie sein, jetzt krieg ich den Brustkrebs. Also man hat immer gedacht, das Genetische oder die genetische Prädisposition ist dein Schicksal. Und naja, mittlerweile weiß man, aber das weiß man auch schon länger, dass es eben nicht so sein muss, ne? Dass tatsächlich die Genetik kein starres Konstrukt ist, sondern dass es einfach tatsächlich sehr variabel ist. Ganz im Gegenteil, es ist sehr variabel und sehr beeinflussbar. Und durch was es beeinflussbar ist, das sind eben sogenannte epigenetische Mechanismen oder Prozesse. Und der Begriff Epi, das kommt aus dem Griechischen, das heißt einfach nur darüber oder über, also all das, was dann quasi um die Gene herum passiert, nennt man quasi Epigenetik. Und was kann das denn jetzt konkret sein? Also Epigenetik kann einfach zum Beispiel, ganz lapidar gesagt, in Anführungszeichen, einfach nur der Schlaf sein. Also der Schlaf, unser Schlaf hat eine epigenetische Auswirkung auf uns. Das heißt, wenn wir wissen zum Beispiel, eine einzige schlechte Nacht kann sich epigenetisch auf andere Gene, auf bis zu 3000 unterschiedliche Gene negativ auswirken. Nur eine einzige schlechte Nacht. Und das ist jetzt schon sehr, sehr vereinfacht gesagt ein epigenetischer Prozess.
Mhm. Und inwiefern ist das dann dauerhaft oder kann das sich jede Nacht dann wieder verändern?
Genau, also da müsste man jetzt ein bisschen tiefer tatsächlich in die Materie einsteigen. Ich versuche es mal in leichter Sprache zu erklären. Es ist so natürlich, dass man sich die Gene vorstellen kann, vielleicht erstmal, oder die epigenetischen Prozesse wie ein Lichtschalter, die auf den Genen sitzen. Das heißt, über diese Epi-Mechanismen kann ich Gene, jetzt einfach mal gesagt, die vielleicht mit Krebs korrelieren oder auch mit Fettleibigkeit, ich kann den Lichtschalter einfach betätigen und diese Gene abschalten. Dann werden sie nicht zum Einsatz kommen, dann werden die nicht aktiv und dann muss ich diese Erkrankung vielleicht gar nicht bekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich die genetische Prädisposition vielleicht gar nicht mitbringe, kann ich trotzdem, wenn ich jetzt einen beschissenen Lifestyle habe, mich schlecht ernähre, schlecht schlafe, was auch immer, vielen Umweltgiften ausgesetzt bin, dann kann ich diese Lichtschalter dennoch aktivieren, auch wie gesagt, wenn ich die genetische Prädisposition jetzt nicht mitbringe. Um jetzt aber deine Frage zu beantworten, inwiefern ist das auch wieder reversibel? Das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr abhängig und das kann man nicht wirklich pauschalisieren. Diese epigenetischen Lichtschalter, die setzen wir tatsächlich tagtäglich. Jetzt gibt es nun mal aktuell nicht wirklich eine einfache Methodik, um das auch zu untersuchen. Hey, welcher Lichtschalter ist denn an oder aus? Sowas kostet halt heute bis zu 10.000 Euro, um sein Epigenom, also all seine Lichtschalter, die auf den Genen gesetzt sind, um mal untersuchen zu lassen. Und wo sitzen die denn überhaupt? Vor ein paar Jahren hat aber so eine Genauswertung, wie man das heute kennt, man schickt mal seinen Speichel ein und dann kriegt man eine Genauswertung. Das hat früher auch noch so viel gekostet. Das heißt, wir stehen da noch irgendwo in den Kinderschuhen. Also es mag sein, dass wir jetzt vielleicht in 5 oder 10 Jahren da so weit sind, dass man das vielleicht auch einfach nur über so ein paar hundert Euro und einen Mundabstrich testen lassen kann. Vielleicht in einem zusammen mit einem Genabstrich. Das wäre natürlich super. Das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Und so kann ich super einfach nachvollziehen oder könnte ich einfach nachvollziehen, welche Maßnahme, die ich fahre, hat genau welchen Outcome. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das ist einfach noch Zukunftsmusik. Heute ist es so, wir wissen, es gibt dauerhafte Lichtschalter. Das sind dann häufig solche, die wir auch über Generationen weitergeben. Das heißt, wenn ich beispielsweise mir einen Lichtschalter setze über zu viel Umweltgifte, wir sind mit einer massiven Belastung heute konfrontiert und wir wissen, dass zum Beispiel in der Bauchschnabelschnur der Mutter über 200 unterschiedliche Chemikalien gefunden werden. Das ist natürlich für die Ausprägung des Epigenoms des Heranwachsenden extrem schlimm. Aber diese Lichtschalter, die sind dann teilweise einfach dauerhaft gesetzt. Und die kann man dann eben auch nicht mehr deaktivieren. Auf der anderen Seite wissen wir...
Darf ich eine Frage zwischendrin stellen? Gehört dazu dann auch, dass, also ist es dann, geht es damit einher, wenn Mütter rauchen oder eben auch Alkohol trinken, sind das dann auch epigenetische Schalter oder ist das etwas anderes?
Genau, das kann man sich so vorstellen. Das sind dann, das hat dann zur Folge, dass diese Schalter aktiviert oder deaktiviert werden. Absolut. Mhm. Ne, da gehört natürlich Rauchen damit zu, da gehört aber auch mit zu, was habe ich für eine Ernährungsform, also welche Pestizid, Fungizid, Herbizid belasteten Lebensmittel nehme ich auf, esse ich Antibiotikum belastetes Fleisch, Schwermetall belastete Fische und so weiter. Das heißt, über die Ernährung oder die Ernährung ist maßgeblich wichtig. Bei der Frau in erster Linie vor allem die 6 Monate vor der Schwangerschaft.
Okay.
Ne? Mhm. Ja. Um jetzt nochmal die Frage oder die Antwort zu beenden, die vorhergehende, es waren jetzt die, wie gesagt, die dauerhaften Lichtschalter. Wir wissen aber andererseits, es gibt auch welche, die sind regulierbar. Also die sind wieder reversibel. Das heißt, klar, wenn ich jetzt heute eine schlechte Nacht habe, dann mag ich vielleicht erstmal bis zu 3000 Gene epigenetisch beeinflussen. Aber das ist auch wieder reversibel. Das heißt, wenn ich dann natürlich wieder vielleicht in ein geregeltes Schlafmuster komme, dann mag das auch wieder rückgängig sein, was ich da angerichtet habe.
Mhm. Spannend. Und aber ist es, das ist, also es ist ja häufig so, mache ich einmal was falsch, dann ist es, habe ich die Konsequenzen, naja, kommt immer drauf an, was es ist, aber dann recht schnell, aber das wieder umzukehren, dauert dann umso länger.
Genau, sowas ist natürlich auch individuell. Mhm. Ich spreche gerne mal von so einem Fass, von einem Stressfass. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt einen super Lifestyle habe und ich ernähre mich gesund und ich mache Sport und lebe sehr ausgewogen und habe jetzt mal eine schlechte Nacht, dann ist dieses Stressfass einfach sehr, sehr leer. Und da kommt ein bisschen was rein, einfach nur durch vielleicht einmal zu wenig geschlafen. Dann kann ich das sehr, sehr leicht kompensieren. Problematisch wird es jetzt aber, wenn ich mich extrem schlecht ernähre, wenn ich vielleicht einen Nährstoffmangel habe, wenn ich vielleicht keinen Sport mache, wenn ich wahnsinnig viel Stress habe, wenn ich wahnsinnig viel vielleicht finanziellen, emotionalen, beruflichen Stress habe, unterschiedlicher Natur. Und wenn ich jetzt aber auch noch schlecht schlafe, dann wird es einmal viel, viel schwerer zu kompensieren. Und dieses Stressfass mag vielleicht voll werden oder mag vielleicht sogar auch übergehen. Und dann ist es einfach umso schwieriger, da wieder zurückzukommen auf normalen Niveau.
Okay, also verstehe ich das so, dass unsere Gene jetzt, oder na doch, dass unsere Gene kein starres Konstrukt sind, sondern dass sie veränderbar sind, eben indem ich sie über die Schalter, über diese Lichtschalter an- und ausmachen kann, steuern kann? Und bedeutet das dann gleichwohl auch, dass ich irgendwie so ein, ja, so ein Übermensch werden kann, also so ein Superhuman? Oder ist es immer darauf, also auf meine persönlichen, auf meine Disposition, auf die Gegebenheiten, die ich halt eben habe, kann ich das Maximum rausholen? Wie schaut das da aus?
Ja, super spannende Frage. Also zum ersten Teil der Frage. Die Gene, die sind definitiv ein sehr loses Konstrukt. Also sie sind sehr leicht beeinflussbar eben über diese epigenetischen Prozesse. Und das ist jetzt nicht nur Schlaf, das ist natürlich Schlaf, ist ein Faktor. Die Ernährung selbst oder Nährstoffe sind ein anderer Faktor. Umweltgifte können da natürlich negativ mit reinspielen. Auch Sport ist ein epigenetischer Prozess. Unser Verdauungssystem hat einen riesen epigenetischen Einfluss auf uns. Also tatsächlich sehr, 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 sehr loses Konstrukt, was eben vielerlei Mechanismen beeinflussbar ist. Und der zweite Teil der Frage ist jetzt, ja, kann ich sowas wie ein Superhuman werden? Und das finde ich super spannend, weil das ist eigentlich sowas, mit dem ich mich auch vor allem im Alltag beschäftige. Und die Herangehensweise bei einem Coaching, bei einem Performance-Coaching ist immer von Balanced zu Optimized zu Enhanced. Also die englischen Begriffe zu balanciert, ausbalanciert, optimiert und dann sogar noch verbessert. Und was bedeutet das jetzt genau? Na, wir gucken erstmal, wenn der Kunde zu uns kommt, was hat der denn für Dysbalancen in seinen Systemen? Das heißt, schläft er vielleicht schlecht? Wie ernährt er sich? Treibt er Sport? Wie ist sein Verdauungssystem beschaffen? Wie ist sein Hormonsystem beschaffen? Etc. Und dann versuchen wir erstmal, diese epigenetischen Einflussfaktoren auszubalancieren. und dann von dem ausbalancierten Zustand dahin zu kommen, dass er einfach einen optimierten Zustand hat. Und der optimierte Zustand ist das, was dein Potenzial hergibt. Das ist das, was dein genetisches Potenzial hergibt. Jetzt kann man aber noch einen Schritt weitergehen und kann sagen, hey, jetzt bin ich in meinem optimierten Zustand. Was kann ich denn jetzt noch alles tun, um vielleicht noch ein bisschen mehr leistungsfähig aus mir rauszukitzeln?
Und geht das dann schon in die Richtung Functional Nutrition? Also, oder nicht nur Nutrition, ist natürlich dann die Ernährung als ein Baustein und sicher auch als eine wichtige Komponente, wenn du sagst, dass der Darm in der Epigenetik eine ganz, ganz große Rolle spielt. Genau, können wir da einmal so reinbiegen und abbiegen, was genau ist Functional Nutrition oder das, was ihr darunter versteht oder wie ihr das lehrt oder bei euren Klienten anwendet? Und genau, inwiefern wirkt sich das dann eben auch auf die Gene aus?
Genau, also Functional Nutrition ist im Endeffekt nichts anderes als eine epigenetische Ernährungsform, wenn ich das mal so erklären möchte. Und es ist wie im funktionellen Training. Das kennt man ja mittlerweile aus den Fitnessstudios. Man trainiert nicht mehr nur isoliert vielleicht einfach seinen Bizeps, sondern man trainiert vielleicht eher der Funktion der Bewegung. Vielleicht mache ich einen Ausfallschritt und mache gleichzeitig einen Überkopfdrücken mit einer Kettlebell. Und die Bewegung mag vielleicht irgendeine Funktion im Alltag widerspiegeln. Ähnlich ist es bei der funktionellen Ernährung. Man isst quasi nach der Funktion seiner körpereigenen Systeme. Und das geht jetzt eben auf die Epigenetik zurück. Das heißt, wir essen, um eine Balance reinzubringen oder um unseren Schlaf zu unterstützen. Wir essen, damit wir das Verdauungssystem wieder ausbalancieren oder auch sanieren, also eine Darmsanierung zum Beispiel. Wir essen so, dass wir unsere Entgiftungssysteme unterstützen, also dass wir einen Detox machen. Das heißt, ich führe Lebensmittel zu, ich lasse Lebensmittel weg und ich führe vor allem Nährstoffe zu, die dann meine Detox-Pfade unterstützen. Ich esse so, dass ich mein Hormonsystem auch wieder ausbalancieren kann. Mag da eine hormonelle Dysbalance da sein, sehr häufig bei Frauen, wenn die vielleicht die Antibabypille einnehmen und dann absetzen, dann gibt es eine hormonelle Dysbalance. Nicht nur bei der Einnahme der Pille, sondern generell ist es eben häufig so auch, dass das Hormonsystem aus den unterschiedlichsten Gründen mal gestört ist. Dann kann man eben die Ernährungsform und dann vor allem eine Supplementierungsstrategie darauf wieder anpassen. Und das bedeutet, funktionelle Ernährung eben nach den Funktionen, nach den körpereigenen Funktionen zu essen.
So spannend. Und ist das etwas, was ich dann dauerhaft mache oder ist es für die Zeit, bis ich es eben ausbalanciert habe und dann passe ich es wieder an, um mein Optimum zu erreichen und dann gibt es nochmal so eine dritte Stufe, um dann enhanced zu gehen? Oder wie funktioniert das und wie langfristig muss ich bei sowas dranbleiben? Bin ich irgendwann fertig und kann dann gehen und sagen, so, jetzt bin ich superhuman genug? Oder?
Das größte Ziel ist eigentlich immer sowas mit den meisten Kunden wie ein Behavior Change. Behavior Change, also eine Verhaltensveränderung, vor allem wenn die jetzt eben kommen und jetzt mal im Extremfall, die essen irgendwie mittags Schnitzel und abends essen sie Pasta und vielleicht auch einen alternativen Burger. Wenn so jetzt der Tagesablauf aussehen würde, dann kriege ich den natürlich nicht von heute auf morgen dahin, dass der sich dauerhaft funktionell ernährt. Das heißt, da ist in erster Linie natürlich mal der Behavior Change im Fokus. Letzten Endes, wenn ich langfristig gesund und leistungsfähig sein möchte, dann führe ich natürlich immer sowas wie eine Art funktionelle Ernährung durch. Und was wir dann kombinieren, ist eben Folgendes, um jetzt vielleicht auf den zweiten Teil der Frage einzugehen, auf den Superhuman-Teil, ich weiß, der interessiert dich vor allem. Was wir eben machen, ist, dass wir uns zum einen die epigenetischen Maßnahmen oder dieses Epi-Profil anschauen. Epi-Profil heißt einfach, wie ist der Schlaf, wie ist das Hormonsystem, wie ist das Verdauungssystem, wie sieht es mit den Entgiftungsprozessen aus. Also all diese epigenetischen Mechanismen, da erstellen wir ein Profil. Und das mag dann vielleicht in deinem Fall als Beispiel das Epi-Profil Schlaf, Stress und Progesteronmangel sein. Also Progesteron ist das zweite dominante Hormon im weiblichen Zyklus. Da mag jetzt vielleicht ein Mangel bei dir da sein. Du hast vielleicht sehr viel Stress. Deswegen ist Stress das zweite Profil und das erste Profil ist einfach auch noch Schlaf. Dann ist dein Epi-Profil Schlaf, Progesteronmangel und Stress. So, und dann versuche ich dieses Epi-Profil aber mit deinem genetischen Profil übereinzubringen. Das heißt, über den Mundabstrich schauen wir, was bringt denn tatsächlich jetzt aber auch noch deine DNA mit? Wenn ich jetzt nämlich versuche, dein EP-Profil auszubalancieren, dann wird dein DNA-Profil immer dominanter. Das heißt, dann kommt zum Vorschein, wer du wirklich bist. Und wenn wir dann dauerhaft dein Genprofil und dein EP-Profil übereinbringen und deine Ernährung und Supplementierungsstrategie anpassen, dann kriegen wir wirklich diesen optimierten Zustand raus, der tatsächlich für dich möglich ist.
Mhm. Und
um jetzt aber diesen Superhuman, ich weiß, dieser Superhuman-Punkt ist noch da, um da jetzt aber nochmal auf eine Stufe oder nochmal eine Stufe draufzusetzen, da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich da noch drauf einwirken kann, unabhängig jetzt von Ernährung, da geht es dann vor allem darum, was kann ich vielleicht mit Nährstoffen noch mal machen, um vielleicht meine Brain-Performance zu steigern, was kann ich vielleicht mit Rotlicht noch machen, was kann ich vielleicht noch machen mit Mikrostromtherapien. Viele Frauen machen dann sowas wie ein Langlebigkeit und Anti-Aging-Coaching und Protokoll. Also wie kann ich da vielleicht die Organe nochmal jetzt für auch für die ältere Bevölkerung, wie kann ich schauen, dass die Organe weiterhin ja wieder unterstützt werden, vielleicht ein Alterungsprozess dahingehend, dass der aufgehalten wird. Also all sowas kann man natürlich dann nochmal machen, um dieses Profil des Superhumans zu erreichen.
Hm. Ah, da sprechen wir sicherlich so von den letzten 2%, die noch fehlen oder 5 oder so, oder?
Absolut. Ja. Also da kommt natürlich vieles jetzt aus der Präzisionsmedizin. Soweit ist der deutsche oder europäische Markt nur lang nicht. Also das ist jetzt aktuell in den USA einfach wahnsinnig im Fokus Langlebigkeit. Hm. Und das Ziel ist nicht nur 150, sondern das Ziel ist natürlich von vielen irgendwie sowas wie Unsterblichkeit. Aus welchen die moralischen Aspekte dahinter sind natürlich zu hinterfragen, ganz klar. Aber dahin gibt das Thema tatsächlich. Leider oder auch glücklicherweise, das muss man natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aus dem moralischen Hintergrund.
Ja, Wahnsinn. Und das EPI-Profil, wie wird das gemessen? Also ich könnte mir Bluttests vorstellen, Speicheltests hast du schon erwähnt. Wie misst man das noch?
Genau, also für die unterschiedlichsten Mechanismen unterschiedlichste Tools. Ne? Dann gibt es nicht das eine Go-Tool, sondern gibt es unterschiedlichste einfach. Wir machen Folgendes, für zum Beispiel das Thema Schlaf gibt es einen Schlaftracker, der wird dann erstmal eine Woche lang getragen. Dann schauen wir uns das Schlafprofil an. Das heißt, ist der Schlaf auch in diesen einzelnen Schlafphasen ausreichend? Wir schlafen in 4 unterschiedlichen Phasen. Wir interessieren uns dann vor allem auf die oder für die Tiefschlafphase und die REM-Phase. Die REM-Phase ist die sogenannte Rapid Eye Movement Phase. Die Phase, in der sich dann vor allem die Augen schnell hin und her bewegen. Und das hat auch eine Funktion, diese schnelle Augenbewegung, weil durch diese schnelle Augenbewegung Traumata oder generell Einflüsse, die wir über den Tag aufgenommen haben, verarbeitet werden. Das heißt, wir nehmen über den Tag ja unterbewusst so viele Informationen auf, das muss das Gehirn erstmal konsolidieren. Rausschmeißen, löschen, was auch immer, verarbeiten. Und das passiert eben in dieser REM-Phase. Die REM-Phase ist wahnsinnig wichtig für die geistige Regeneration. Die Tiefschlafphase, die ist vor allem wichtig für die physische Regeneration. Also heißt für meinen Körper, vor allem für die Sportler. Wenn der Körper regenerieren muss, dann brauche ich ausreichend Zeit in meiner Tiefschlafphase. Und das schauen wir uns an und versuchen dann, wie gesagt, erstmal dieses Schlafprofil zu erstellen. Ist denn ausreichend Zeit vor allem in diesen 2 Schlafphasen drin? Gibt es sowas wie Micro-Awakenings, also Mikro-Erwachen? Das heißt, es sind dann Zeitpunkte, zu denen du das vielleicht gar nicht weißt, dass du wach wirst, aber du wirst wach. Das stört natürlich deinen Schlaf und die Schlafqualität. Und dann versuchen wir aber, dein Schlafprofil erstmal zu vergleichen mit deinem Chronotyp. Und der Chronotyp basiert auf deiner Genetik. Das heißt, über den Mundabstrich kriegen wir eben genau wieder diese Details, die wir erstmal bei dir gemessen haben, aber diejenigen, die in deiner DNA abgespeichert sind. Das heißt, habe ich genetisch gesehen vielleicht ein Profil, dass ich zu Schlaf Unruhigkeiten neige? Bin ich genetisch eher jemand, der später ins Bett geht, früher ins Bett geht? Und dann vergleichen wir beide Profile, schauen dann erstmal, dass wir die übereinbekommen. Und dann kann es aber sein, dass ich genetisch gesehen vielleicht zu Schlafunruhigkeiten neige. Dann will ich das natürlich aber auch optimieren. Mhm. Das ist das eine. Das heißt, Schlaftracking, wir schauen uns an über Du hast eine Frage?
Genau, ich habe eine Frage dazu. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber genau bei dem Schlaf und bei dem Messen, jetzt habe ich sie gerade vergessen. Ach, herrje.
Kommt bestimmt
gleich. Ach so, nee, genau, ob das in den Genen drin ist, genau. Oder in der DNA gespeichert, hat das dann auch sowas mit den Stresshormonspiegel zu tun?
Stresshormonspiegel indirekt quasi. Es geht eher auf den Neurotransmitter zurück, ne? Unter anderem. Wir schauen uns dann vor allem Gene an, die zum Beispiel Dopaminrezeptoren produzieren. Mhm. Wenn ich jetzt sehr viel Dopamin zur Verfügung habe, ne, und Dopamin sehr langsam abgebaut wird, dann würde das zum Beispiel nachts über meinen Schlaf stören. Das sind genau solche Faktoren, die wir uns anschauen und die eben damit korrelieren würden, dass du genetisch gesehen zu einem unruhigen Schlaf neigen würdest.
Ich musste gerade auch an, ich will immer Cholesterin sagen, Mensch, an Cortisol. Cortisol. Genau, dass der weil du brauchst ja zum Beispiel in der Früh, macht dich ja Cortisol wach. Also das ist ja dann der... Ja. So dein innerer Wecker sozusagen. Und bei einigen Menschen ist der ja recht hoch, also auch von Natur aus schon recht hoch. Genau, da habe ich gerade nur gedacht, ob das damit auch zusammenhängt, deswegen die Frage.
Wir können uns da gerne auch nochmal um das Thema Cortisol gleich ein bisschen unterhalten. Ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema und Cortisol hat sehr häufig einen negativen Beigeschmack. Viele denken immer, Cortisol wäre was Negatives. Es hat aber sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Von daher können wir gerne,
können wir gerne mal
Cortisol eintauchen.
Ja.
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie testen wir das EPI-Profil? Genau. Es war jetzt, wie gesagt, noch ein Schlaftracking, Profil, Schlafprofilerstellung. Was machen wir noch? Wir schauen uns natürlich auch an, wie ist das Mikrobiom? Also die Darmbakterien. Mhm. Was für mich super spannend war, als ich mit dem Thema Darm in Verbindung kam, war die Tatsache, dass wir da im Bauchraum lebende Organismen haben, dass da sowas wie Bakterien drin rumschwirren, dass da sowas wie Würmer auch sind und Parasiten und dass da ein ganzer Mikroorganismus drin ist. Also finde ich heute noch spannend.
Ja, und dieser
er ist wahnsinnig spannend und der hat auch eine riesen Auswirkung auf uns. Ne? Wir haben 10-mal mehr Darmbakterien als körpereigene Zellen und all das, aus dem wir bestehen, ist oder sind Zellen. Und dann haben wir 10-mal mehr Bakterien. Da kann man sich vorstellen, wie viel Einfluss die auf uns haben. Diese Darmbakterien, die haben 100-mal mehr DNA, als wir selbst DNA besitzen. Das heißt, deren epigenetischer Einfluss ist extrem groß. Und da schauen wir halt, was ist am Verdauungssystem? Gibt es da Schwierigkeiten? Wir machen das vor allem über eine klassische Anamnese. Das hat sich so ein bisschen gezeigt, dass das eigentlich für unsere Herangehensweise am einfachsten ist. Und es ist auch sehr valide. Es gibt heutzutage keine validen Stuhltests. Es gibt klar auch die Stuhlproben, die man entnimmt und dann wird die DNA quasi kontrolliert der Darmbakterien. Letzten Endes kriege ich aber nie wirklich einen Ist-Zustand. Ne? Es wird ja auch versucht bei diesen Proben, da so 4 bis 6 unterschiedliche Proben aus dem Stuhl zu nehmen, um dann so viele wie möglich unterschiedliche Stämme zu sammeln. Aber ich kriege natürlich nie den Ist-Zustand. Wenn ich jetzt beim nächsten Stuhl nochmal nehmen würde, dann kriege ich einfach ein anderes Ergebnis. Und da
weil
das
ich anders nicht esse, so oder? Also weil ich mich bitte? Dann anders, weil ich mich anders ernährt habe und deswegen.
Weil einfach eine Entnahme aus dem Stuhl spiegelt nicht den kompletten Mikroorganismus wider. Es mag jetzt einmal sein, dass an einer anderen Stelle des Mikrobioms andere Darmbakterien sind oder die Parasiten sind, vielleicht da nicht, wo du sie gerade entnommen hast, sondern vielleicht einfach woanders. Mhm. Also nicht jedes Stückchen Code weist die gleichen Bakterien, Würmer, Parasiten auf, wie jetzt ein anderes Stückchen Code. Deswegen, wir verlassen uns dann vor allem auf eine klassische Anamnese, vor allem auf Symptome und ja, wie gesagt, das funktioniert ganz gut und dann kann man eben gucken, gibt es eine Dysbiose, gibt es einen Reizdarm, ist vielleicht sowas da wie ein durchlässiger Darm und da gehen wir dann vor allem einfach nach der Intensität der Symptome. Ähnlich beim Hormonsystem, da kann man das auch machen, einfach nur so symptomatisch. Wir versuchen aber das dann übereinzubringen mit einer Speichelprobe. Speichelprobe ist sehr einfach entnommen Und dann kriege ich auch Status über Cortisol beispielsweise, über Östrogen, Progesteron, Testosteron etc. Und letzten Endes Detox tatsächlich auch symptomatisch oder auch dann eben weisen wir aus über einen Kollegen, über zu einem Arzt, wo man dann wirklich gucken kann, welche Giftstoffe sind denn erhöht in den Zellen angekommen.
Mhm. Das heißt, Bluttests hast du bisher noch nicht erwähnt, damit arbeitet ihr dann
weniger? Genau, das wäre das. Das wäre das dann.
Ah, das ist das Ziel, dann.
Wo okay. Wir sagen, okay, das machen nicht wir in-house, sondern das will man dann einfach outsourcen, da haben wir einen Kollegen, den Arzt, mit dem wir zusammenarbeiten. Und da gibt es dann eben die Proben, die Blutprobe, die entnommen wird, und dann wird geguckt, welche Giftstoffe sind denn in der Zelle tatsächlich? Mhm. Welche Giftstoffe sind denn in den Energiekraftwerken in der Zelle? Und dann kann man entgiften.
Mhm. Spannend. Und wie schaut das dann aus? Also wenn ihr diese ganzen, die Anamnese gemacht habt, wenn ihr alle Informationen zusammengetragen habt, was ist dann so der erste oder die ersten drei Schritte, die ihr dann unternehmt, damit alles wieder in Balance kommt?
Ich danke dir fürs Zuhören dieser Episode. Ich hoffe, dass du viel Neues lernen konntest und schon neugierig darauf bist, wie es im zweiten Teil des Interviews mit Sebastian Dietrich weitergehen wird. Ich kann dir versprechen, wir reden über das Thema Schlaf, wir reden über das Thema Cortisol, über das Thema Energie und Mindset und so vieles mehr. Es lohnt sich definitiv, wieder einzuschalten. Und für den Moment, lass mich doch gern wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit? Hast du vielleicht Fragen, die sich daraus ergeben haben? Teile gerne deine Ideen und deine Gedanken dazu auf Instagram mit mir oder komm gerne auch in die Facebook-Community Inside Yourself, wo wir uns ebenfalls austauschen können. Ich freue mich auf dich und wünsche dir erst einmal einen schönen Tag, wo auch immer du gerade bist. Fühl dich umarmt. Und alles Liebe, deine Sinja.